Gendergerechte Sprache löst auf jeden Fall viele Probleme, eben für die Personen, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind.
Und die Horizonterweiterung, die ist ja, da brauche ich ja ein Need, da muss ich ja das Bedürfnis haben, meinen Horizont zu erweitern. Wenn das aber eigentlich keine Auswirkung auf mein persönliches, normales Leben hat, warum soll ich meinen Horizont erweitern? Vor allem, wenn dann kryptische Abkürzungen ums Eck kommen.
Wenn wir die Rechte von unterdrückten oder marginalisierten Gruppen daran festmachen, wann die Mehrheit bereit ist, sie zu akzeptieren, haben wir keinen Fortschritt.
Auf die Hand.
Ja, dass die Aussagen von Gabriel Knox-König, toller Gastauftritt, den wir hatten hier in Auf die Hand. Und ihr merkt es schon, das Intro ist mal wieder von uns danach aufgenommen. Hey, hier sind Flo und Alex.
Hallo, ja, sehr interessant, die unterschiedlichen Räumlichkeiten. Flo und ich, wir sehen uns nicht mal. Flo ist im Homeoffice, ich bin im Studio von Radio Fantasy.
Ja.
Aber das spielt jetzt gar keine Rolle, denn wir wollen euch einfach sagen, um was es in der Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, die ihr jetzt gleich hören werdet, um was es da geht.
Man muss thematisieren, weil das auch in der Folge immer wieder zu hören sein wird. Wir hatten wahnsinnige Internetprobleme. Gabriel Knox-König ist ja Sprecher vom Bundesverband Trans und war uns aus der Nähe, wie er gesagt hat, aus der Nähe von Berlin zugeschaltet. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde damit verbracht, überhaupt eine stabile Internetleitung hinzukriegen. Deswegen sei jetzt schon mal um Verzeihung gebeten, dass immer mal wieder die Tonqualität von Gabriel Knox-König an der einen oder anderen Stelle kurz flöten geht.
Was wichtig ist an dieser Stelle, wir sind in Augsburg, eher in der Nähe von Berlin. Wir hatten die gute Internetqualität, das will ich nur mal betonen. So, also um was geht es? Gabriel Knox ist Transgender.
Genau. Und er ist beim Verein Bundesverband Trans in Berlin. Was genau die machen, das erklärt er uns später. Uns ging es aber vor allem in der Folge so ein bisschen darum, mal das Feld abzustecken. Wirklich, also relative so Basic-Diskussionen anzufangen. Unter anderem über Gendersprache haben wir gesprochen.
Ja, zum Beispiel, was Flo jetzt und ich eigentlich falsch gemacht haben, wir haben er gesagt, er hat.
Richtig.
Aber Gabriel wird uns gleich sagen, wie man ihn bzw. sie richtig anspricht. Das wird eine teilweise auch etwas hitzigere Diskussion, weil ich da natürlich nachbohre und frage, ob da unsere ganze Sprache nicht verhunzt wird und ob man sich nicht zu sehr verkopft und alte Normen völlig überflüssig über den Haufen rennt. Wird eine hitzige Diskussion. Wir laden euch sehr herzlich dazu ein.
Let's jump right into it.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Gabriel Knox, auf ihn bin ich deswegen gestoßen, weil Alex und ich haben gesagt, wir wollen uns ja über das Thema Transgender unterhalten und haben wir aber gesagt, naja, wir als zwei, die sich nicht als trans bezeichnen, was können wir schon für eine große Expertise mitbringen? Und so bin ich dann auf den Bundesverband Trans gekommen und genau, und du bist nämlich Sprecherin beim Bundesverband Trans, richtig?
Ja, genau. Ich bin seit ein bisschen mehr als 2,5 Jahren beim Bundesverband Trans und einerseits zuständig für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und andererseits für den Bereich Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, was dann auch heißt geschlechtergerechte Sprache oder wie können ArbeitgeberInnen eigentlich Transpersonen im Job unterstützen, wenn sie ihre Transition machen möchten.
Okay, da ist für mich schon die erste Frage, wie Flo schon gesagt hat, man hat immer Angst, dass man in ein Fettnäpfchen tritt. Erstmal positiv, bevor die Frage kommt, ich dachte mir, da kommt jetzt jemand, das meine ich auch gar nicht böse, sehr, sehr militant und sagt, wir bügeln euch jetzt alle nieder und ihr macht alles falsch, aber du grinst von vorne bis hinten, von oben bis unten, bist eine super sympathische Erscheinung, aber tatsächlich, ganz dumme Frage, die du jedes Mal hörst, sollen wir zu dir, sollen wir als sie von dir sprechen oder als er von dir sprechen?
Wie Flo schon gesagt hat, auf der Homepage und auch in meiner Signatur steht Sprecherin. Mhm. Das heißt, im Idealfall keine Pronomen oder mit Gender Gap. Mhm. Eben Sprecherin, Schülerin, Studentin. Und auf Pronomenebene wäre das dann eher sie. Da würde man dann eher ein Sternchen und sie schreiben. Also ne, wenn ihr dieses Gender Gap oder das Gender Sternchen in Texten seht, so würde man das auch sprechen.
Also
eher
also,
sie als Doppelpronomen,
okay.
Weil ich mich nicht binär verstehe, oder eben gar kein Pronomen, was dann heißt, ihr benutzt sehr oft den Vornamen.
Mhm.
Genau. Das
Aber
sind die Möglichkeiten.
Ich finde es schade für dich, weil das ja dich, also sprachlich wirst du quasi beschnitten. Es gibt nicht die Bezeichnung für dich, weil er, sie ist ja eigentlich nur ein Kompromiss. Oder ist das ein Kompromiss, mit dem du klarkommst und den du auch gut findest?
Also ich finde, geschrieben sieht man eben deutlicher, dass ja eben zwischen dem Er und dem Sie dieses Sternchen ist. Und das wird dann ja gesprochen als Lücke, ne? Mhm. Sprecher in, mhm. er, sie. Und als nicht-binäre Person wohne ich quasi in dem Platz der unendlichen Möglichkeiten zwischen den beiden
Pronomen. Sehr gut, sehr gut. Schön, wie positiv man das sehen kann. Ich habe es jetzt tatsächlich auch auf die Pronomen bezogen, aber wenn du sagst, das ist gut, jetzt habe ich auch einen Anhaltspunkt, da tat ich mich tatsächlich schwer, sage ich er, sage ich sie, aber dass ich beides sagen kann oder beides mit Gap, was ja eigentlich mehr ist als beides in Summe.
Ist, cool. Ist schon mal eine der wichtigsten Fragen, finde ich, geklärt, weil ich habe mir auch immer total schwer getan, wenn ich erzählt hatte, dass ich mit dir Kontakt habe, weiß man auch mal, ich weiß es gar nicht, sage ich jetzt eher sie oder versuche ich es einfach komplett wegzulassen und bin immer auf keine Lösung gekommen. Aber so ist es natürlich sehr, sehr elegant. Was wir total spannend finden, worüber wir uns auch immer wieder hier im Podcast schon unterhalten haben, ist, dass für uns jetzt, die Wahrnehmung so für uns als Nicht-Trans-Menschen ist ja, dass dieses Thema mittlerweile medial zumindest total präsent ist. Ja, sogar die Sendung mit der Maus hat eine Folge mal zu dem Thema gemacht, auch wenn gewisse ehemalige Bild-Chefredakteure sich da spannende Twitter Videos zu gedreht haben, oder genauso jetzt bei Germany's Next Topmodel ist es Heidi Klum ganz wichtig, dass auch Transmenschen auftreten können. Wie ist denn deine Wahrnehmung quasi dann aus der Expertise? Seid ihr mehr sichtbar oder ist es tatsächlich so, dass auch die Akzeptanz damit gestiegen ist?
Einerseits würde ich schon sagen, dass wir mehr sichtbar sind. Ich würde sagen, das hat angefangen Ende 2017, als es plötzlich mehr als zwei Geschlechtseinträge gab. Vorher gab es ja immer nur männlicher Personenstand oder weiblicher Personenstand. Und dann wurde durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und dann eben durch einen Gesetzesbeschluss beschlossen, dass es jetzt eben auch den diversen Personenstand gibt und den gestrichenen. Das hat vor allem das Thema geschlechtergerechte Sprache mehr in den Fokus gerückt, weil eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern der Staat hat ein Diskriminierungsverbot. Das heißt eigentlich, in Anführungszeichen, müsste geschlechtergerechte Sprache überall konsequent umgesetzt werden. Und ich habe das Gefühl, seither wird mehr über trans-, inter- und nicht-binäre Personen gesprochen, aber oft nicht in der Wortwahl, sondern es geht dann um die Diversen oder diese Leute, die divers sind. Also,
aber verstehst
ich habe das Gefühl, die, bitte?
Verstehst du, dass es Menschen, die nicht transgender sind, dass die sich wahnsinnig schwer tun, in diese für sie, ich sag für sie, fremde Welt reinzufühlen, dass es da noch was Drittes gibt, weil für sie das einfach nur aus A, B besteht, Mann, Frau, für die gibt's zwei Geschlechter, Punkt. Also dieses quasi zu abstrahieren, nee, da gibt's noch ein drittes Geschlecht oder wie man immer das. Verstehst du, dass sich da Menschen, die aus einem konservativen Lebenswandel kommen, dass sie sich schwer tun?
Klar, ich meine, ich hatte auch diesen Moment, wo ich dachte, vielleicht bin ich gar keine Frau. Das würde viele Dinge erklären. Vielleicht bin ich dann ein Mann. Naja, und ein Jahr später, vielleicht, eigentlich passt das auch nicht so richtig. Vielleicht bin ich eher nicht binär. Also klar ist das ein Auseinandersetzungsprozess für die Personen selber, aber auch für ihr Umfeld. Trotzdem würde ich sagen, müsste ab einem bestimmten Punkt der Auseinandersetzung, wenn nicht Verständnis, dann zumindest Akzeptanz einsetzen.
Bevor wir weiterreden, ganz kurz noch zur Einordnung für unsere Hörer, weil die sehen dich ja nicht, wir sehen dich ja. Ich weiß auch gar nicht, ob du über dein biologisches Geschlecht überhaupt sprechen wollen würdest, aber die Wahrnehmung ist, als ich dich gehört habe, das klang sehr weiblich, wenn ich dich jetzt anschaue, du stylst dich eher männlich, Mann-Frau-Ding nur einzuordnen. Also du hast dir einen Schnäuzer wachsen lassen, du hast eine Brille, du hast ein unfassbar breites Lächeln, das ist völlig genderneutral, also das ist brutal, also das ist wirklich total einnehmend. Aber nur um den Menschen da draußen ein Bild zu geben, du hörst dich eher weiblich an, siehst aber eher im ersten Moment, vielleicht liegt es auch an der Kameraeinstellung, eher männlich aus für mich.
Richtig, das stimmt. Also ich bekomme das Feedback zu meiner Stimme sehr oft. Wenn ich bei meiner Krankenkasse anrufe und irgendwas will, sagen die immer, der muss selber anrufen und nicht seine Frau, seine Freundin oder seine Mutter. Aber die Idee ist schon, männlich zu passen. Also, und da sind wir quasi auch schon bei einem von den Dingen, die viele Leute über Transpersonen nicht wissen. Und zwar aus meiner Perspektive ist quasi die Frage von, welchen Namen führe ich, welches Pronomen führe ich, wie will ich aussehen, wie will ich wahrgenommen werden. Es sind unterschiedliche Dinge. das hat vielleicht auch nicht unbedingt was mit meiner Geschlechtsidentität zu tun. Also ne, man bekommt es ja so beigebracht, irgendwie hier, du bist ein Junge, also sollst, ne, also ziehst du dich so und so an, also verhältst du dich so und so, das ist dein Pronomen, das ist dein Name, die Menschen sollst du lieben, so sollst du dich verhalten. Und für Transpersonen, das ist quasi die Freiheit, die Trans auch bringen kann.
Genau, das Internet hatte gerade ausgesetzt.
Wo hat es ausgesetzt?
Du hattest gerade gesagt, für dich ist das gar nicht einhergehend, sondern man kann alles getrennt betrachten, jeden einzelnen Punkt.
Genau, also ja. Alle, auch wenn manchmal die Stimme so ein bisschen verzerrt ist, verzeiht die Internetqualität. Von Augsburg nach in der Nähe von Berlin ist ein bisschen schwierig, scheinbar.
Stellt sich nur die Frage, wo die Internetqualität schlechter ist. Also
in Augsburg liegt es nicht. Es sind jetzt schon, wir sind schon, finde ich, ziemlich tief drin in der Thematik. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin ein totaler Twitter-User und saug da total viele Informationen auf. Und du selber hast jetzt schon einige Begrifflichkeiten genannt und jetzt versuchen wir jetzt mal durch diesen Dschungel so ein bisschen durchzukämpfen, weil jetzt habe ich schon gehört, es geht um binär, es geht um nicht binär, dann haben wir noch das Wort eben, was ist eigentlich Transgender, also wie können wir das jetzt eigentlich definieren, was ich auch total interessant finde, was ich mal in einer Debatte mitbekommen hatte, was mir auch gar nicht bewusst war, transsexuell und Transgender hat eigentlich jetzt erstmal nichts zusammen miteinander zu tun, weil das eine ist die sexuelle Vorliebe, das andere ist, wie fühle ich mich. Dann fangen wir doch mal an, die Begrifflichkeiten so ein bisschen durchzuarbeiten.
Ja, genau. Transsexuell ist der veraltete Begriff für Personen, die nicht in dem Geschlecht leben, das bei Geburt zugeschrieben wurde. Ne, bei Geburt heißt es, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Jungen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Mädchen. Und wenn die Person aber im späteren Lebensverlauf nicht in diesem Geschlecht verbleibt, sondern quasi die Grenze überschreitet hin zu einem anderen. Das hätte man früher transsexuell genannt und es war klassifiziert als Persönlichkeitsstörung mit allen Konsequenzen, die das hat. Weil aber, also der Begriff ist etwa 100 Jahre alt oder ein bisschen älter und damals wurde zwischen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität noch nicht unterschieden. Das heißt, man hat auch schwulen Männern vor 120 Jahren gesagt, sie hätten in Anführungszeichen eine weibliche Seele. Und jetzt würde man das über Transpersonen, also auch nicht mehr sagen, aber hat man lange gesagt. Das heißt, dass da transsexuell steht oder dass der Begriff transsexuell hieß, hängt einfach damit zusammen, dass das damals alles als eins verarbeitet wurde. Bei transsexuell schwingt aber halt diese pathologisierende Perspektive mit. Aber dass ich trans bin, heißt einfach nur, in welchem Geschlecht lebe ich. Und nicht, mit wem führe ich Beziehungen oder mit wem habe ich Sex. Darüber macht Trans gar keine Aussage. Wobei natürlich Geschlecht oder wie wir in unserer Gesellschaft Geschlecht verhandeln, ne, das in Anführungszeichen Normale ist hetero. Also wird von vielen Transpersonen erwartet, nach der Transition hetero zu sein. Was aber auch so nicht stimmt. So, also wir sind genauso hetero, lesbisch, bi, schwul, pansexuell, wie alle anderen auch.
Das bringt mich jetzt auch auf die nächste Ebene, weil man geht jetzt davon aus, du bist transgender, früher transsexuell, jetzt transgender. Du verliebst dich dann aber und dann geht der Horizont schon wieder nicht mehr weiter, entweder in Männer oder in Frauen oder in, weißt du, was ich meine? Du kannst dich auch in einen weiteren Transgender ja verlieben.
Richtig,
das
genau.
Ist, bei Menschen,
die Bezeichnungen werden dann auch ein bisschen absurd, weil hetero heißt ja verschieden und homo ja. Heißt gleich. Also mit wem müsste ich jetzt zusammen sein, damit das gleich aussieht? Oder mit wem, dass es verschieden ist? Also ne, man kann dann auch so Wortwitze machen sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt als nicht-binäre Transperson mit einer binären Transperson zusammen wäre, wären wir ja auch verschieden. Aber ist es dann hetero, wenn wir auf der Straße aussehen, als wären wir schwul? Ja, genau. Genau, also man kann das alles sehr ad absurdum führen, sozusagen. Und als Transperson muss man es manchmal auch, also um diesen Druck von den Normen so ein bisschen wegzulachen. Genau, aber prinzipiell ist geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung sind zwei unterschiedliche Dinge.
Okay. Können wir noch die Begriffe nicht-binär und binär kurz einordnen? Ich glaube, dann sind wir alle ganz gut beieinander.
Ja, fast. Ich würde noch zu Transgender was sagen wollen, weil von dem Begriff Transgender gibt es ziemlich verschiedene Definitionen, die je nach Kontext unterschiedlich sind. Deswegen benennt Transgender eigentlich nicht eindeutig, was gemeint ist, würde ich sagen. Deswegen würde ich immer raten zu dem Begriff Transperson, weil das im Moment eigentlich am ehesten der Überbegriff ist, der quasi in Anführungszeichen alle meint. In Anführungszeichen deshalb, weil Selbstdefinition nie so richtig alle mitmeinen, die man mitmeinen will. Der Unterschied zwischen binär und nicht binär liegt letztlich darin, ne, vorhin habe ich ja gesagt, so früher bei transsexuell, es wird immer unterstellt, es gibt ein sogenanntes Herkunftsgeschlecht und ein sogenanntes Zielgeschlecht. Ich sage so genannt, weil das eine sehr einengende Sicht auf trans ist sozusagen. Aber für den Moment würde ich es jetzt bemühen wollen, weil eine binäre Transperson bewegt sich von dem einen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht, also herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Jungen, zu dem anderen eindeutig definierten Geschlecht. Und dann würde die Person sagen, sie ist eine Transfrau. Das wäre binär, von A nach B oder von B nach A. Mhm. Nicht-binäre Personen würden sagen, das sind nur zwei Geschlechter in einer Welt, in der es ganz viele Geschlechter geben kann. Das heißt, nicht-binäre Personen sind dazwischen weder noch, sowohl als auch oder völlig losgelöst von den Konzepten Mann und Frau. Mhm. Und an der Stelle muss man halt auch sagen, dass Mann und Frau, wie wir es heute denken, diese Idee ist so etwa 200 Jahre alt. Und vorher gab es auch in vielen Kulturen mehr als zwei Geschlechter, die tatsächlich der Kolonialismus von Europa so ein bisschen unterdrückt hat.
Was heißt jetzt muss ich mal einhaken. Wie Mann, ja. Frau, dieses Konzept gibt es erst seit 200 Jahren.
So wie wir das heute leben, ja.
Aber ich kenne...
Die ganze Idee von Männer sind die Starken und machen die körperliche Arbeit und Frauen sitzen zu Hause, weil die sind so ein bisschen zart und Mädchen rosa und Junge blau, das ist nicht älter als 200 Jahre.
Aber dass der Mann im klassischen System ja die Familie versorgt, das ist ja nicht erst 200 Jahre alt. Oder ist das wieder für dich etwas anderes?
Na, ich würde schon sagen, das Patriarchat und dass Frauen verboten wurde zu arbeiten, das ist schon auch ein bisschen älter.
Dass der Mann der klassische Versorger der Familie ist, das ist ja schon, das gab es ja schon länger als 200 Jahre.
Das ist dann aber ein sehr bürgerliches Bild, das nur auf sehr wenige Personen in der Gesellschaft tatsächlich zugetroffen hat.
Aber wie ist es denn, ganz plump gesagt, in der Steinzeit war der Mann da, Fleisch zu jagen, den Silberzahntiger zu jagen, zu erlegen, die Frau hat gesammelt. So ist das Klischee.
Das Klischee, aber Forschungsergebnisse zeigen, dass das so nicht war, sondern alle haben alles gemacht. Das ist auch schon eine patriarchale Idee, zu sagen, Männer sind die Stärkeren, also gehen die jagen. Also es gibt da auch quasi, wenn man so alte Knochen untersucht, sieht man, dass die Oberarmknochen von Männern und Frauen früher sehr etwa gleich dick waren, weil sie die gleichen körperlich herausfordernden Tätigkeiten gemacht haben. Erst vor ein paar hundert Jahren hieß es, Frauen sollen sich hinsetzen und nichts so Anstrengendes machen. Und da passt sich quasi Körper der Kultur an, die wir leben. Und heute sieht man jetzt Unterschiede in der Dicke von Oberarmknochen von Männern und Frauen in Anführungszeichen. Das kommt aber dadurch, wie wir leben. Und ist kein, also Natur ist nie, kommt nie vor Kultur. Sondern Körper passen sich quasi auch den kulturellen Lebensbedingungen an.
Das heißt, wir sind einer großen Lüge aufgesessen bisher.
Naja, Lüge würde ich nicht, also vielleicht ja doch, vielleicht
naja,
würde ich Lüge sagen.
Naja, eigentlich
also,
schon, weil das hat uns ja unsere komplette Kultur sehr, sehr beeinflusst. Also wenn du sagst, da sind ja Forschungsergebnisse falsch interpretiert worden, das ist ja dann eigentlich schon ein krasses Ding. Also nicht dein Vorwurf, sondern diese Erkenntnis dann.
Ja, oder manche Forschungsergebnisse müssten in Frage stellen, also müssten solche Erzählungen über Geschlecht und Gesellschaft in Frage stellen. Aber in den Schulbüchern steht es natürlich immer noch so. Das ist genauso, in vielen Schulbüchern steht, Frauen haben XX-Chromosomen und Männer XY. Biologie würde das aber seit 20 Jahren so nicht mehr sagen, sondern würde sagen, die Gene, die Geschlecht machen, liegen auf allen 48 Genen, die Menschen haben. Und es sind über 1000 Gene in die Entstehung von Körpergeschlecht mit einbezogen. Und wenn man tatsächlich nicht nur die Chromosomen anguckt, sondern wenn man von uns allen Proben nehmen würde, so Zellen oder Hormonwerte, könnte man keine zwei Geschlechter nachweisen.
Jetzt sind es so, finde ich, Argumente, die total spannend sind. Also so eigentlich Dinge, bei denen ich mir immer denke, ja, wir wissen ja eigentlich alles, ne? Wir wissen alles, wir müssen nur richtig dadurch handeln. Jetzt ist es ja aber so, dass sich gerade ein Teil der Gesellschaft sofort angegriffen fühlt, auch wenn ich anfange, also ich als Radiomoderator kann so viel sagen, man bekommt auch mal einen Anruf, wenn man Gendersprache on air benutzt. Und was soll denn das jetzt hier? Wo habe ich denn hier eingeschaltet? Deswegen diese sachliche Argumentationslage, habt ihr da auch das Gefühl als gesamter Bundesverband, wie oft seid ihr da in der Lage, wo ihr euch denkt, eigentlich ist die Sachlage so klar, ich schaff's aber nicht, emotional zu denen durchzudringen, dieses Verständnis zu schaffen. Du hast vorher auch mal von Akzeptanz gesprochen. Also was glaubt ihr, ist vielleicht eine bessere Art und Weise, als mit Fakten zu kommen, die scheinbar ja Leute nicht interessieren? Weil ich wusste jetzt davon nichts, dass seit 20 Jahren BiologInnen sagen, hey, das liegt zwar nicht an den Chromosomen.
Das ist eine gute Frage und, glaube ich, auch immer wieder eine Frage, die sich immer wieder neu stellt. Einerseits ist mit Fakten oft nicht beizukommen, das ist richtig, vor allem aber halt auch deshalb, weil wir alle von klein auf ja aufwachsen mit diesem, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, und das hat ja nicht nur einen großen Einfluss darauf, wie wir leben, sondern auch, was wir dürfen und nicht dürfen und wie wir unsere Identität aufbauen. Und ich glaube, deswegen ist es für viele Personen, die nicht trans sind, auch so ein aufgeladenes Thema, weil auf so einer emotionalen Ebene sie das Gefühl haben, ich weiß auch nicht, als würde ihre eigene Identität auch in Frage gestellt.
Absolut.
Was ja aber gar nicht, das ist ja gar nicht die Idee. Die Idee ist einfach nur zu sagen, ich möchte es anders machen und kann ich das bitte, ohne deswegen Diskriminierung und Gewalt abzukriegen?
Ja, ich glaube, das Problem ist, du willst es anders machen, hat aber Konsequenzen auf alle. Und ein Leben...
Aber hat es das? Welche Konsequenzen hätte das da?
Weil ein Leben für Menschen, die einfach A und B denken müssen, Männlein, Weiblein, ist viel einfacher als zu sagen, hey, das gibt noch eine dritte Person. Das stellt ja auch die eigene Erziehung in Frage. Du musst ja deinen Horizont öffnen. Und Horizont öffnen heißt immer, du musst aus deiner Komfortzone raus. Komfortzone ist immer das Einfachste. Das muss nicht das Richtige sein, aber das ist immer das Einfachste. Menschen suchen immer den Weg
des Kriegs. Aber sie dürfen ja in ihrer Komfortzone bleiben. Sie müssen nur andere Leute machen lassen. Das ist halt die Frage, an welchem Punkt, also ne, wie selbstbestimmt kann ich leben und inwiefern schreibt mir Gesellschaft vor, was ich machen soll oder auch nicht machen soll.
Sagst du, ist ja löblich. Was natürlich oft drüber kommt, ist, du bist ja genau das Gegenteil davon, aber dieses Militante, alle müssen jetzt so denken wie wir und ihr müsst euch anpassen, das kommt immer wieder rüber. Das ist genau das Gegenteil, was du jetzt sagst. Du sagst, ihr müsst euch gar nicht anpassen, ihr müsst einfach nur akzeptieren. Die Sache, ganz kurz noch den Satz. Die Sache ist aber, wenn du plötzlich genderst, dann musst du dich sehr wohl anpassen und Sprache ist etwas sehr Persönliches, wie auch Gemeinwohl für alle, also sowohl für alle als auch persönlich, und ist auch was deinen Charakter irgendwie ausmacht, wie du sprichst. Wenn jetzt jemand sagt, hey, sprich anders, gehst du ihn tatsächlich persönlich an. Und deswegen ist es schon für jemanden, er muss sich anpassen. Akzeptanz alleine reicht nicht.
Wahrscheinlich würde ich das Pferd von der anderen Seite auf satteln sozusagen, weil ich finde, Akzeptanz sollte die Grundlage sein. Wir leben ja in einem Staat, der Menschenrechte prinzipiell gut findet und hängen ja auch, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in der Verfassung. Und aus meiner Perspektive wäre es eher umgekehrt, wenn ich sage, ich akzeptiere andere Menschen in ihrem Sein, warum schränkt es mich dann ein, eine kleine Pause in diesem Satz LehrerInnen oder SchülerInnen zu machen, wenn die Pause dann doch den Personen den Raum gibt, den sie brauchen, um überhaupt leben zu können?
Ich finde ich einen guten Punkt. Ich finde, wir sind jetzt aber wieder schon auf einer Ebene. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zuvor. Ich finde jetzt dein Argument mit der Pause sehr gut. Ich habe mal einen Deutschlandfunk-Beitrag gehört und da hat die Redakteurin gesagt, naja, man sagt immer, das ist gar nicht unsere natürliche Sprache. Und dann hat sie gesagt, jetzt sprechen mal alle bitte das Wort als eines aus Spiegelei. Und dann hat sie gesagt, so, also wir haben deutsche Wörter, die genauso mit dieser Pause gesprochen werden, also kann ich doch auch sagen LehrerIn. Fand ich ein total, ist natürlich ein Vergleich, der hinkt an total vielen Stellen, aber fand ich sehr anschaulich und schön dargestellt.
Man muss ja auch sehen, solche Worte wie Doktorin oder Lehrerin waren ja lange ein Rechtschreibfehler, die gab es gar nicht. Die wurden ja auch irgendwann eingeführt.
Zur Sprache generell habe ich nur häufig den Gedanken, muss ich nicht, also, oder ich frage anders, an welchen Stellen würdest du sagen, fühlt man sich als Transgender in unserer aktuellen Gesellschaft noch häufig diskriminiert? Weil ich bei Sprache mir immer wieder so den Gedanken mache, auch wenn Leute mit mir sprechen, ich muss schon implizieren, dass der mich jetzt angreifen will. Weil ansonsten finde ich, ist Sprache generell für mich nämlich total neutral wahr. Aber erst in dem Moment, in dem ich zum Beispiel mir denke, ja, natürlich will ich, dass der jetzt rechtsradikale Gedanken hat, dann wird man auch bei mir wahrscheinlich jetzt Aussagen hören, wo man sich denkt, oh, wow, wow, wow. Das heißt, bei Sprache habe ich immer so den Gedanken so, hä, irgendwie, ich muss es ja schon hören wollen. Also, oder hast du konkrete Beispiele, wo du sagst, an diesen Punkten wird ganz klar...
Was meinst du mit hören wollen, also dass du genderst?
Nee, also mit hören wollen meine ich,
Man will den Angriff.
Muss mir dann schon vorwerfen,
ja, okay,
dass ich jetzt nicht gendergerecht spreche. Also da muss ja der Vorwurf auch da sein, ah, der ist aber ignorant, der gendert ja nicht. Also löst Gendersprache ein Problem?
Gendergerechte Sprache löst auf jeden Fall viele Probleme, eben für die Personen, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Wenn ich in einer Veranstaltung sitze und jemand sagt, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich nicht angesprochen. Sprecher für Öffentlichkeitsarbeit oder Sprecherin für Öffentlichkeitsarbeit bin ich an beiden Stellen nicht mitgemeint. Also in dieser Lücke in der Sprache leben Menschen. Und erst dadurch, dass wir sie sprechen, machen wir denkbar, dass es diese Menschen gibt. Und nur wenn es denkbar ist, dass es diese Menschen gibt, ist es denkbar, dass diese Menschen Rechte brauchen. Und das ist, glaube ich, das, was diese Lücke so umstritten macht, weil tatsächlich, wenn man sich dann tatsächlich anguckt, tun sich viele Menschen schwer damit, unterdrückten Gruppen Rechte zuzugestehen.
Ja, ich finde,
wenn wir sagen, diese Lücke ist nicht so wichtig, sind auch diese Menschen nicht so wichtig.
Nee, ich finde, diese Lücke steht eigentlich für symbolisch ein bisschen für das, was ihr nicht sein solltet. Weil diese Lücke ist eine Lücke und es ist nichts Gefülltes, es ist nicht benannt. Das ist so dieser luftleere Raum, was alles sehr abstrakt und nicht emotionell macht oder emotional macht.
Also eingeführt wurde die Lücke, um Raum zu schaffen, außerhalb und zwischen den zwei anerkannten Geschlechtern. Und um zu sagen, in diesem Raum leben Menschen, also müssen wir ihn irgendwie schaffen. Also damit wurde das Gender Gap als erstes als Unterstrich eingeführt, um diesen Raum ins Denkbare zu holen.
Aber der breiten Masse nie erklärt, sondern es war einfach da, du sprichst jetzt so.
Also Transpersonen gibt es schon, seit es Menschen gibt. Und die Frage ist, warum werden wir nicht wahrgenommen? Und warum braucht es dann ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sagt, hier sind Menschen, die brauchen Rechte? Das ist ja auch mehr oder weniger aktiver oder passiver Prozess von Gesellschaft.
Da gehe ich völlig mit dir d'accord. Mir geht es nur darum, ich finde, man sollte Transgendern die Möglichkeit geben, visualisiert auch stattzufinden. Eine Lücke ist was Unsichtbares. Das hinkt im Vergleich zu Mann und Frau. Es ist auch diese theoretische Wahrnehmung oder auch, was sehr, sehr kryptisch ist für viele Menschen ist, wenn es die LGTB Plus-Bewegung gibt, das klingt, als wäre das ein Code einer fremden Welt, ein fremder Zugangscode. Das klingt sehr, sehr kryptisch, ist nicht greifbar. Wenn du dir wirklich in deinem Daily Business als jemand, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, der sagt dann, ja, lass mich doch mit dem Zeug in Ruhe, keine Ahnung, was das bedeutet. Selbst ich habe festgestellt, gibt's ja so viele Varianten. Das sind wie Barcodes auf irgendwelchen Etiketten. Das wird euch nicht gerecht. Das ist in dieser Welt, wenn man sich täglich damit beschäftigt, ist das super und das ist sehr gerecht und für euch total schlüssig. Für jemanden anderen, der damit eigentlich in seinem Leben nichts zu tun hat, weil in meiner Bubble habe ich tatsächlich keine Berührungspunkte, werde ich mit einer für mich, ich spreche stellvertretend für alle, nicht, dass es meine persönliche Meinung ist, aber einer muss ja die andere Meinung vertreten, werde ich mit einer fremden Sprache konfrontiert. Mit einer Nichtsprache, das ist die Lücke zwischen Mann und Frau, mit diesem Gender Gap und mit einem Code von LGTB Plus oder whatever. Das ist für mich eine komplett neue Sprache, die ich nicht für mich im ersten Schritt nicht brauche, aber bei der es heißt, verwende die. Oder verstehe sie. Es wird aber in den allerwenigsten Fällen erklärt.
Eine Menge Transpersonen auf YouTube, die ihr Leben erklären. Es gibt eine Menge Broschüren, es gibt Bücher. Das Wissen ist schon da. Die Frage ist, wer danach sucht.
Ja.
Und wenn Leute dann das Gefühl haben, ich brauche das für mein Leben nicht, heißt es, sie klammern es aktiv oder passiv aus. Weil ich meine, sagen wir mal, ich hätte ein Kind und erkläre dem, wenn Menschen erwachsen werden, verlieben die sich ineinander. Und dann ist die Frage, was ich sage.
Ja,
verlieben sich Jungs in Mädchen und Mädchen in Jungs, dann brauche ich das nicht.
Ich meine,
wenn ich meinem Kind aber sage, du kannst dich in anderes Mädchen verlieben, du kannst dich in Jungs verlieben, du kannst dich in Kinder verlieben, die sich selber nicht geschlechtlich einordnen, dann brauche ich das.
Ja,
und in dem Moment ist es so eine Auslassung, die viele Leute machen. Und klar könnte man sagen, wir lernen das nirgendwo. Da müsste man dann aber halt sagen, man müsste es in Kindergärten und in Schulen sehr viel selbstverständlicher machen, wo konservative Leute aber auch was dagegen hätten. Also ja, irgendwann aber müssen wir es halt lernen.
Absolut, aber ich glaube, da braucht es noch eine übergeordnete Instanz, die euch auch da unter die Arme greift. Ich kann so nicht genau fassen, wie diese übergeordnete Instanz aussieht, aber du, vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich will dieses Abstrakte für Menschen, die sich primär nicht täglich damit beschäftigen. Ich beschäftige mich auch nicht täglich mit Mann sein oder Frau sein. Die Dinge sind einfach da und in meiner kleinen Welt reicht mir das. So, und die Horizonterweiterung, die ist ja, da brauche ich ja ein Need, da muss ich ja das Bedürfnis haben, meinen Horizont zu erweitern. Wenn das aber eigentlich keine Auswirkung auf mein persönliches, normales Leben hat, warum soll ich meinen Horizont erweitern? Vor allem, wenn dann kryptische Abkürzungen ums Eck kommen. Ich weiß, Transgender gibt es schon immer. Ich versuche nur zu verstehen, warum da so eine grundsätzliche Abwehrhaltung oft kommt. Ach, geh mir doch mit dem Zeug. Ach, gendern, das ist Vergewaltigung meiner Sprache. Ach, das ist doch lächerlich, dass die so eine komische, die mit ihren bunten Farben und fünf Zeichen in ihrem Wort. So will ich nur meinen, da müssen wir Brücken bauen von einem zum anderen. Und ich weiß nicht, ob das von staatlich übergeordnet die Aufgabe wäre, da Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ich weiß nicht die Lösung. Ich will nur das Problem schildern.
Also ich würde halt sagen, das, was die Bewegungen tatsächlich wollen, ist mehr Freiheit für alle. Weil wir wachsen ja alle auf mit diesen geschlechtlichen Anforderungen, mit diesem Jungs weinen nicht und Mädchen machen sich nicht schmutzig. Also wir werden ja die ganze Zeit begrenzt. Und das ist ja auch Teil von, wie wir aufwachsen, was wir dürfen und nicht dürfen, dass ein Junge ausgelacht wird dafür, dass er Ballett machen will. Und wenn ein Mädchen anfängt, Fußball zu spielen, kann es sein, das heißt immer erstmal, irgendwie Lesbe oder so und dann halt abwertend gemeint. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den viele nicht verstehen. Wir wollen gar nichts abschaffen und wir wollen Leuten gar nichts wegnehmen, sondern wir wollen Türen öffnen und sagen, da sind viel mehr Freiheiten, wenn wir Geschlecht nicht so eng begreifen. Und diese Freiheiten tun nicht nur mir als Transperson gut, sondern auch den Kindern und den Erwachsenen, die nicht trans sind. Auch denen tun diese Freiheiten gut.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den du jetzt sagst, wir wollen niemandem was wegnehmen. Das ist auch der Satz, den ich am meisten bringe bei fast allen gesellschaftlichen Debatten. Es geht nie darum, irgendjemand irgendwas wegzunehmen.
Ich glaube, es ist halt so wichtig, diese Form von Sprache zu lernen, weil das tatsächlich, also das rettet Leben. Ich bin aufgewachsen als Kind und dachte, ich bin falsch, ich bin defekt, ich bin nicht richtig oder bin auch nicht liebenswert und hatte in meiner Pubertät viele Depressionen, weil ich einfach nicht reingepasst habe. Und ich wäre aber in dem Alter nie im Leben auf die Idee gekommen, ich bin nicht binär oder ich bin vielleicht kein Mädchen, weil das gab es einfach nicht. Das wurde nicht erklärt. Das war, ne, also ich hätte schon, also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dachte, eigentlich wäre ich lieber ein Junge oder eigentlich fühle ich mich mal mehr wie ein Junge und mal mehr wie ein Mädchen. Und ich musste 25 Jahre alt werden, bis das Wort trans mir das erste Mal begegnet ist. Und ich habe nochmal 3 Jahre gebraucht, bis ich das Wort genderfluid gefunden habe. Genderfluid ist eine nicht-binäre Geschlechtsidentität, bei der sich Personen mal mehr weiblich, mal mehr männlich, mal also immer wieder anders fühlen. Fluid wie flüssig. Weil sonst ist die Idee, Menschen haben eine Geschlechtsidentität und die ist fest. Und meine ist flüssig. Und wenn ich dieses Wort gehabt hätte, früher in meinem Leben, hätte ich das früher benennen können und mir selber eine Menge Leid erspart. Und an irgendeinem Punkt müssen wir als Gesellschaft anfangen, diese Sprache zu lernen. Aber es geht halt nicht ohne Akzeptanz. Weil das ist dann, glaube ich, wieder, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, sozusagen. Wenn wir Kindern und Jugendlichen diese Worte beibringen, wird es immer welche geben, die sagen, das bin ich. Und die brauchen Unterstützung. Es gibt eine ziemlich große Jugendstudie, die DJI-Studie, die zeigt, dass 63% von allen queeren Kids und Jugendlichen nicht ernst genommen wurden in ihrem familiären Umfeld, entweder auf Basis von sexueller Orientierung oder von geschlechtlicher Identität. Und da ist halt die Frage, wie bekommen wir einen Fuß in diesen Kreislauf, dass Kinder und Jugendliche nicht lernen, dass es sie gibt und irgendwann später erst lernen, dass das auch eine legitime und lebbare Realität ist sozusagen, die sich dann die Akzeptanz in ihrem Freundinnenkreis holen müssen. Ne, an welchem Punkt fangen wir an, Leuten beizubringen, wie sie darüber sprechen, wie sie das denken können und dass sie es akzeptieren müssen?
Sehr, sehr interessant. Ich komme ja aus dem Bereich, ich studiere oder bin jetzt dann hoffentlich fertig mit meinem Grundschullehramtsstudium, schreibe jetzt mein Staatsexamen und ich stoße da auch regelmäßig, ehrlicherweise, in der anerkannten Literatur über Punkte, die irgendwie dringend aktualisiert gehören, die sich aber vor allem, jetzt kommen wir auch noch, ich meine, du bist jetzt aus Berlin, ich glaube, da geht alles eventuell, zumindest meine Wahrnehmung, etwas schneller. Jetzt hier im sehr konservativen Bayern, da wird alles nochmal ganz anders gesehen mit einer Partei, die das, glaube ich...
Ich komme aus Baden-Württemberg.
Ah ja, okay, gut, dann sind wir uns doch nahe der Thematik. Beispielsweise hatte ich in einem Praktikum mal die Situation, da sollten die Kinder für die Straßenverkehrssicherheit in Leuchtfarben angemalt werden. Und da waren Mädchen und ein Junge abgebildet. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, die Jungs malen jetzt erst die Jungs an und die Mädchen erst die Mädchen. Und dann hat ein Junge erst das Mädchen angemalt und die Lehrerin hat ihn total zur Sau eigentlich gemacht und gefragt, was das jetzt soll. Also, weil erst der Verdacht war, er hat gar nicht zugehört. Das hätte ja sein können. Aber er hat dann tatsächlich gesagt, nee, das gefällt ihm aber viel besser. Er mag jetzt, er findet es total schön oder wollte jetzt das nur anmalen, bla, bla, bla. Ich habe dann tatsächlich mit dem Jungen danach gesprochen und da habe ich mir schon auch gedacht, krass, der ist extrem sensibel gewesen und den hat es total verletzt, dass die Lehrerin ihn da jetzt vor allem vor versammelter Mannschaft so, bist du denn ein Mädchen oder was?
Sag dir, der macht es nie wieder.
Und da habe ich mir schon auch gedacht, boah, wir sind schon noch in der Grundschule an dem Punkt, wo ich mir denke, gerade hier sollten wir doch alles über den Haufen werfen. Gott sei Dank gibt es jetzt die ersten Schulbücher, die dann einen sehr, sehr modernen Ansatz endlich vertreten. Aber deswegen kann ich das total nachempfinden. Finde auch den Begriff Genderfluid fand ich jetzt sehr spannend, weil ich glaube, ganz ehrlich, wahrscheinlich geht es auch einigen HörerInnen jetzt von uns so, die das jetzt hören. Wer fühlt sich denn immer nach diesem stereotypischen Mann-Frau-Geschlecht jeden Tag? Also ich glaube, ich spreche jetzt hier mal einfach für viele Männer, hoffe ich, denke ich. Ich habe nicht jeden Tag das Gefühl, dass ich Testosteron und jawohl, ich gehe wieder pumpen und Jungs und Frauen.
Testosteronfloh.
Ja, deswegen, aber scheinbar gibt's da irgendwie so eine Angst, die vorherrscht. Irgendwie eine Angst vor was Neuem.
Wie ist das denn bei dir?
Ja, aber ich meine, also diese Situation von diesem Kind, das du da beschreibst, die kennen wir alle. Also wenn man drüber nachdenkt, alle, die sich nicht von vornherein so stereotyp verhalten haben, kennen diese Situation. Und das ist, glaube ich, so, ich habe auch soziale Arbeit studiert und würde sagen, dass da vielleicht auch einer der Kernpunkte liegt. So, diese sorte Situationen kennen wir alle, in denen wir hart gemaßregelt wurden, weil wir nicht dem Geschlecht entsprochen haben, das uns bei Geburt angetackert wurde. Ja, und das sorgt dann dafür, dass wir im Lebensverlauf solche Situationen vermeiden wollen. Also boxen wir uns selber in diese kleine Kiste. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder der Grund, warum wir andere Leute in dieselbe Kiste boxen. Ne? Wenn wir selber denken, ich muss doch jetzt hier ein richtiger Mann sein. Wenn ich das mache, bin ich vielleicht kein richtiger Mann. Was machst du denn da drüben? Warum bist du kein richtiger Mann? Warum muss ich in dieser engen Box leben und du nicht? Und das sind so unbewusste Prozesse, die, glaube ich, die ganze Zeit, oder nicht nur glaube ich, sondern das ist so, dass wir glauben daran, dass Geschlecht so ist, diese stereotype Mann, diese stereotype Frau, und policen uns gegenseitig unbewusst die ganze Zeit und achten darauf, dass ja niemand diese Normen hinterfragt. Und weil die aber mit so viel Schmerz erkauft sind, zum Teil ja auch, ist es gar nicht so leicht, es loszulassen, weil wenn jemand anders freier leben darf, warum durfte ich das dann nicht? Und was habe ich eigentlich nicht gelebt, weil in der Schule diese Situation gewesen ist?
Tatsächlich, also dass die Situation, die du beschrieben hast, dass jeder in diese Stereotypenbox gesteckt wird, hat wirklich tatsächlich jeder schon erlebt. Ich als Kind auch. Ich konnte mich nie dafür erwärmen, großartig Fußball zu spielen. Zack, bumm, bist du kein richtiger Junge. Und das Schlimme ist, man trägt das, wie man, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie man erzogen wurde, so gibt man es auch weiter. Man fühlt sich damit nicht gut, weil man sich denkt, ich spiele doch einfach nur nicht Fußball. Deswegen bin ich doch erst per se nicht mal kein richtiger Junge. Also bitte, das ist ja immer noch meine Entscheidung. Aber man muss auch aufpassen. Ich habe gemerkt, ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 6 Jahre alt, als der jünger war und immer wieder mal geheult hat, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Dann hat man so diese Elternsprüche im Kopf zu sagen, ich habe es nie gesagt, aber zu sagen, du bist doch kein Mädchen, weil Mädchen weinen, Jungen tun es nicht. Habe ich vermieden, habe ich nie gemacht, bin sensibel in dieser Situation. Deswegen, ich verstehe alle Ansätze, ich verstehe, dass Menschen umdenken müssen, absolut. Ich finde, es sollte, also ich finde auch, dass man Sprache anpassen muss. Es ist nur immer die Gefahr, wenn die Sprache, die neue Sprache vermeintlich sehr abstrakt ist und nicht für alle sofort verständlich. Es klingt doof, aber man sollte tatsächlich auch bei manchen Menschen einfach Geduld haben, dass sie einfach brauchen, sich umzustellen und auch Verständnis haben, wenn die falsch erzogen wurden, dass sie selber in dieser Bubble noch gerade drin sind und du brauchst einfach deine Struktur zu ändern. Das dauert einfach wahnsinnig lange. Selbst Menschen, die sich Mühe geben, werden da immer wieder ins Fettnäpfchen treten, ins Fettnäpfchen treten, so heißt das. Ja.
Ich glaube, das Problem ist halt, wenn wir die Rechte von unterdrückten oder marginalisierten Gruppen daran festmachen, wann die Mehrheit bereit ist, sie zu akzeptieren, haben wir keinen Fortschritt. Weder bezogen auf trans und inter und nicht-binäre Personen, noch bezogen auf Personen mit Behinderungen oder bezogen auf Personen, die Rassismus erleben. Wir können nicht darauf warten, dass die Mehrheit zu dem Konsens kommt, wir akzeptieren euch jetzt dann ab nächste Woche. Oder Nein. ab nächstes Jahr oder Nein. in 10 Jahren.
Das meine
Weil es
ich.
Wird immer die geben, die drauf festhängen und die sagen, wir wollen nicht, dass sich das ändert.
Das meine ich gar nicht. Ich
an einem bestimmten Punkt.
Das meine ich gar nicht. Ich meine nur, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, sie auf die Reise mitzunehmen. Es gibt die Möglichkeit aufzuklären, schau mal, es gibt verschiedene Geschlechter, das ist so und so. Und es gibt den anderen aggressiven Ansatz zu sagen, hey, du bist ein ewig Gestriger, du bist aus der Steinzeit, du denkst völlig falsch. Wenn ich mit dieser zweiten Argumentationsweise vorangehe, werde ich immer nur natürlich, weil das der natürliche Reflex jedes Menschen ist, rituale Verteidigungsreaktionen erleben. Natürlich wird derjenige sich verteidigen und sagen, aus dem und dem Grund bin ich so. Also das heißt, ich verstehe dich, was du meinst. Manchmal muss man radikal sein, um Fortschritt zu erreichen, sonst zieht sich das viel zu lange und die jetzige Generation hat gar nichts davon. Aber nur mit der Holzhammer-Methode, wenn das Gegenüber sich immer beschuldigt fühlt und in die Ecke gedrängt, wird das zurückschlagen, ohne drüber nochmal nachzudenken. Und dann, finde ich, haben wir einiges verloren an Chancen, die da wären.
Also die rechtliche Anerkennung von Transpersonen in Deutschland, also dass anerkannt wurde, es gibt diese Menschen und die brauchen Rechte, liegt 40 Jahre zurück. Und in diesen 40 Jahren ist ja genau das passiert, dass Vereine sagen, wir bieten Sensibilisierungsworkshops an, wir sind bereit, mit Medien zu reden und uns ausfragen zu lassen. Wir erzählen diese Geschichten und es hat 40 Jahre gebraucht und wir sind trotzdem an dem Punkt. Hm. Und die Frage ist halt, genau, wie lange wollen wir noch warten? Und auf unserer Seite, in Anführungszeichen, also auf der Seite von trans-, inter- und nicht-binären Personen, da hängen halt unsere Leben dran.
Ja.
Da hängt dran, ob ich einen Job haben kann oder nicht oder eine Wohnung bekomme oder nicht. Also das ist elementar. Und ich würde halt sagen, ich weiß gar nicht, ob wir als Bewegung, wir sind gar nicht so radikal, sondern es gibt eigentlich an sämtlichen, überall, wo es Transberatungsstellen gibt, werden auch Broschüren veröffentlicht, werden Workshops durchgeführt. Und ich glaube, dass aber die Medien uns auch manchmal gerne als sehr radikal darstellen.
Ja, absolut, genau. Ihr
zumindest
werdet oft
auch im letzten halben Jahr, also zumindest auch im letzten halben Jahr ist es auch noch mal sehr viel schlimmer geworden, dass ich das Gefühl habe, die meisten Berichterstattungen greifen auf irgendwelche Stereotypen und Mythen über Transpersonen zurück und bilden gar nicht unsere eigentlichen Ziele ab, unsere eigentlichen Bedarfe ab und auch nicht unsere Lebensrealitäten. Deswegen haben wir auch eine Petition gestartet und eine Social-Media-Kampagne unter dem Titel Transmedien Watch, weil wir gesagt haben, also der BVT gemeinsam mit drei weiteren Vereinen, wir können diesen Berichterstattung so nicht mehr zugucken, weil die bringen die falschen, also die bringen verdrehte, verzerrte, falsche Infos in die Masse der Bevölkerung und verzerren damit auch den Meinungsbildungsprozess.
Ihr seid sehr gerne mal, oder ihr werdet sehr gerne verwendet als populistisches Instrument, um irgendwelche Ziele zu verfolgen. Ihr seid da auch willkommen bei allen AfDlern, die gerne mal auf euch draufhauen, um sich selber zu profilieren. Absolut, das sehe ich auch total und das finde ich auch eine absolute Schweinerei.
Und da habe ich direkt eine Anschlussfrage an dich. Damit kommen wir auch, glaube ich, so langsam mal Richtung Ende. Ich glaube, das war so ein unfassbar spannendes Gespräch. Ich würde einfach da dann eh ein Komma setzen. Vielleicht gibt es dann mal nochmal eins, das dann nochmal vertiefend zu anderen Themen ist, die mich auch noch wahnsinnig interessiert hätten. Nämlich beispielsweise diesen Prozess mal durchzugehen, wie den jemand hat, den auch ein Jugendlicher hat, der irgendwie feststellt, war, ich passe irgendwie nicht ins Stereotyp Mann und Frau, was bin ich denn jetzt eigentlich? Dazu dann aber vielleicht mal an anderer Stelle. Meine Frage jetzt zum Schluss geht jetzt tatsächlich, weil du jetzt die Medien auch angesprochen hast, eine Beobachtung von mir, das betrifft jetzt gar nicht nur Transmenschen, das betrifft auch tatsächlich Frauen oder Homosexuelle. Beispielsweise Thomas Hitzlsperger outet sich als erster Profifußballer als homosexuell und ist ab dem Moment nicht mehr der Profifußballer vom VfB Stuttgart damals, der tolle Leistungen bei der Nationalmannschaft hatte, sondern ist ab dem Moment für eine ganz, ganz, ganz lächerlich lange Zeit Thomas Hitzlsperger, der homosexuelle Fußballspieler. Das Gleiche nämlich war, wenn Frauen in gewissen Bereichen irgendwie scheinbar nicht so normal sind, dass sie in diesem Berufsstand sind, dann ist es nicht die Politikerin, sondern dann wird betont, es ist eine Frau, die jetzt diesen Posten hat. Genau das Gleiche mit im Lehramt, dann ist es nicht der tolle Lehrer Gabriel Knox beispielsweise, sondern dann ist es der tolle, dann ist es der Lehrer, der trans ist. Meine Überlegung dazu, und da hätte ich jetzt gerne noch den abschließenden Gedanken von dir, ich persönlich habe immer das Gefühl, ich möchte Dinge normalisieren. Ich möchte nicht bei GNTM, dass in jedem zweiten Satz Heidi Klum sagt, das ist XY und sie oder er, sie ist trans. Und das hörst du in jedem zweiten Satz. Sondern für mich ist immer so der Gedankengang gewesen, wie wäre es eigentlich, wenn wir Dinge tatsächlich normalisieren, also sie gar nicht ansprechen. Dann ist die Person einmal als trans vorgestellt worden und ab dem Moment muss nichts mehr drüber verloren werden. Also verstehst du meinen Gedankengang? Was ist dein Gedanke dazu, müssen wir das noch betonen, dass Transmenschen der Öffentlichkeit stattfinden? Oder wäre mein Lösungsansatz so ein bisschen, wir betonen gar nicht mehr, ob das Mann, Frau oder Trans ist, sondern es ist einfach nur, du wirst an deinem Beruf gemessen oder an deiner tollen Fähigkeit oder daran, dass du ein tolles Lachen hast oder sonst irgendwas?
Ich würde sagen, immer an all den Punkten, an denen dir das auffällt, wird quasi sichtbar, dass die Norm in der Gesellschaft das so noch nicht denken kann. Ein guter Fußballspieler ist nicht schwul. Und eine schöne Frau ist nicht trans. Und Transpersonen haben sowieso keine Berufe, sondern die sind halt trans und wohnungslos oder so. Und ich glaube, dass wir da quasi halt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, wenn es so explizit benannt wird, reduziert es die Person auf diese Charaktereigenschaft. Gleichzeitig sägt es bei allen, die dann in einem Bericht drüber lesen, auch an der Norm. Auch Schwule können erfolgreiche Fußballer sein. Auch Transfrauen können schöne Models sein. Und da ist dann halt die Frage, ich würde sagen, oder meine Beobachtung wäre immer, die PionierInnen in einem bestimmten Bereich bekommen diese Form von Sprache ab. Und in 5 Jahren, wenn sich dann ein Fußballer outet, oder in 5 Jahren, wenn es ein berühmtes Supermodel gibt, und es ist eine Transfrau, wäre meine Hoffnung, dass man es in 5 Jahren nicht mehr so dazu sagen muss, weil es sind nicht mehr die PionierInnen in dem Bereich. Gleichzeitig ist es natürlich total reduzierend, so zu sprechen. Aber ich glaube, solange die Normen noch so hart sind, dass queere Kids denken, Fußball, Sport muss ich gar nicht probieren, ich komme eh nicht weit. Mhm. So lange brauchen wir diese Leute, die diese Normen hinterfragen, und dann staunen vielleicht erstmal alle eine Weile über den schwulen Fußballer.
Gefällt
aber mir. Langfristig, ja. In einer besseren Welt wäre das so. Ja, voll.
Gefällt mir gut,
bräuchten, die Antwort. Dann müssten wir es so nicht benennen.
Meine abschließende Frage an dich. Wie wohl fühlst du dich in der aktuellen Gesellschaft? Gerne auch in Bezug und im Vergleich zu, wie wohl hast du dich in dieser Gesellschaft vor 5, vor 10, vor 15 Jahren gefühlt? Gibt es da eine Tendenz nach oben oder ist es trist?
Ich würde sagen, es gibt eine Tendenz nach oben. Gleichzeitig gibt es zu jedem Fortschritt auch den Backlash. Ich habe das Gefühl, viele diskriminierende Aussagen, sei es jetzt gegen Transpersonen oder auch gegen Personen, die Rassismus erfahren, hätte man vor 15 Jahren in Deutschland so nicht sagen können. Da hätten sich mehr dagegen gewehrt. Und heute ist Diskriminierung auf vielen Ebenen wieder normalisierter. Die Diskussion über Diskriminierung und ob wir nicht aufhören sollten zu diskriminieren, ist aber auch normalisierter. Deswegen würde ich sagen, es ist Bewegung drin. Und weil ich von Haus aus optimistisch bin, würde ich sagen, Bewegung ist erstmal nicht schlecht. Gleichzeitig ist es schon so, dass mich viele Diskussionen und wie sie geführt werden, auch beunruhigen, weswegen wir diese Medienkampagne gestartet haben, Transmedienwatch, und weswegen ich aber auch diesen Job mache, weil ich das Gefühl habe, hier muss was passieren und es braucht viele Leute, die an vielen Stellen in eine gute Richtung arbeiten, damit Verbesserungen möglich sind.
Dann kommen wir tatsächlich jetzt zum Schluss, vielleicht weil sich jetzt ein paar HörerInnen angesprochen fühlen bei gewissen Themen oder sich denken, ah, ich gehe das Thema jetzt endlich mal an, ich möchte mich da eigentlich mehr informieren, weil sie sich eventuell selber denkt, ich bin eventuell trans. Gib doch noch ein, zwei Tipps, an welche Stellen kann sich diese Person dann jetzt wenden?
Einerseits können sich Personen beim Bundesverband Trans melden. Wir sind aber selber keine Beratungsstelle, können aber im Zweifel Beratungsstellen in Wohnortnähe vermitteln. Es gibt auch das sogenannte Regenbogenportal. Da sind auch viele Beratungsstellen zu finden. Und generell würde ich immer versuchen, Transberatung, also den Begriff Transberatung zu googeln in Kombination mit dem Bundesland, in dem Personen leben, weil es gibt in ganz Deutschland Transberatungsstellen. Selbst wenn Leute Transberatungsstellen nicht finden, kennen sie vielleicht ein schwules Zentrum, oder ein schwul-lesbisches Zentrum und können quasi im eigenen Bundesland danach fragen und sagen, wo bekomme ich eigentlich Beratung zu trans- oder inter- oder nicht-binären Themen. Und bezogen genau für Interpersonen, intergeschlechtliche Menschen e.V.
Dann gebe ich einfach abschließend noch den Tipp, ihr könnt natürlich dem Bundesverband Trans auch folgen auf Instagram und Twitter. Da kriegt ihr auch alle News immer mit und Petitionen, wie ich gesehen habe, die dann da verlinkt werden. Also ist ganz spannend. Checkt das auf
wir
jeden Fall aus.
Wir haben auch noch aus. Facebook.
Ah, genau, stimmt, manche nutzen auch noch Facebook.
Ja, manche nutzen auch noch Facebook, ja.
So, dann Gabriel Nox vom Bundesverband Trans war das. Vielen Dank für das Gespräch, war total spannend, war eine tolle Diskussion.
Und bewahre dir deine herzliche Ausstrahlung. Ich feiere das voll.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte.
Gabriel Nox, Transgender und ein unfassbar interessanter Interviewgast.
Mega, und ich finde, was mir an der Folge vor allem jetzt gut gefallen hat, auch an dem Gespräch mit ihm, habe ich auch schon in der Folge thematisiert, dieses ganze Thema rund um Akzeptanz, auch wie er sie formuliert hat. Es geht ja auch letztlich darum, dass Transgender oder diese ganze Bewegung, niemand will irgendjemandem was wegnehmen, und ich glaube, wenn man sich wirklich auf das Thema einlässt, das hatte ich ja schon bei Frauenfußball so ein bisschen mal thematisiert, wenn man sich ernsthaft auf das Thema einlässt und sich in den anderen reinfühlt, in die anderen Personen, ich glaube, da kann man ganz viel jetzt Positives mitnehmen, was Gabriel so gesagt hat.
Das ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig, da umzudenken und zu sagen, er, sie. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe ihn, sie ja ziemlich angegangen teilweise, aber ich bin auch zum Nachdenken angeregt worden, und was ich total geil fand an Gabriel, immer Ruhe bewahrt, immer offen geblieben, nie aggro. Und ich habe ihr mehrere Situationen gegeben, wo es hätte auch wirklich in eine harte Diskussion, vielleicht auch in eine Agro-Diskussion gehen können. Ganz kurz noch, Flo, zum Thema Frauenfußball. Du hast ein paar männliche Fußballfans von Männerfußball bekehrt. Auch hier bei uns im Team, habe ich mir ein paar Mal sagen lassen, sind jetzt größer oder mindestens gleichwertige Frauenfans.
Ja, siehst du mal, hat wieder was gebracht. Und um das Ganze mit Gabriel noch kurz zusammenzufassen oder noch auf einen Punkt zu bringen, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt noch zur Gendersprache. Wir hatten, also die Folge haben wir aufgenommen im Juli, und jetzt Ende Juli, wo wir dieses Outro und Intro aufgenommen haben, gab es die die Diskussion, und zwar im Bayerischen Rundfunk, um die Gendersprache mit einem sehr ernüchternden Ergebnis. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, sich einfach vorzunehmen, man muss seine Sprache nicht von heute auf morgen ändern, sondern ich glaube, der entscheidende Faktor ist einfach, personenspezifisch. Das heißt, wenn ich einen Menschen noch nicht kenne, keine Ahnung habe, wer er, sie eigentlich so ist, dann versuche ich einfach sprachsensibel erstmal zu sein, um mich erstmal ranzutasten, wie tickt mein Gegenüber. Weil so macht man es ja sonst auch in seinem ganzen Leben. Man spricht mit Freunden anders, mit seinem Professor, Lehrer, Vorgesetzten anders. I think that's the way to go. So.
Stressfrei informieren, stressfrei diskutieren. Das ist Auf die Hand, euer Podcast mit Flo und Alex.
Macht's gut.